Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
Also, die Beschreibung von Regierungshandeln als handwerkliche Kunst oder Tätigkeit jedenfalls, die ist schon mal geblieben von der der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg. Das ist das Thema heute im Politik-Podcast, Folge 331. Wir besichtigen die Baustelle Ampelkoalition und gucken mal, was wirklich dabei rausgekommen ist. Stefan Detjen sagt Hallo aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Es ist Donnerstag, 15.30 Uhr. Und mit dabei sind?
Jörg Münchenberg. Hallo, ich bin zuständig hier für die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und Finanzen, Klima, Energie im Besonderen.
Ja, und Frank Appellan, beobachte die SPD, beobachte den Kanzler natürlich, habe so manche Kabinettsklausur in Meseberg schon verfolgt. Ja, und Stefan, du hast morgen den Kanzler zu Gast zum Interview der Woche.
Ja, der sitzt dann, wo du jetzt sitzt, und mal gucken, was ich ihn dann frage. Also Meseberg wird natürlich eine Rolle spielen, aber ich will auch mit ihm vorausschauen, dann, das ist dann ein ganz anderes Thema, auf die nächste Woche, wo er dann, und ich kann dabei sein, zum G20-Gipfel nach Indien fliegt. Also wir wollen dann den Blick auch mal wieder in die internationale Politik weiten.
Trotzdem aufgeregt ist der Kanzler.
Der Kanzler ist aufgeregt.
Ja. Nee, ob du aufgeregt bist.
Nee, ich finde das interessant und werde mir dann heute Abend morgen mal überlegen, wie ich das genau mache. Also sowohl, wie er da auf diese Kabinettsklausur zurückschaut und das, was auch seitdem wieder passiert ist dann, was sich da abzeichnet, wird interessant. Aber eben, ich finde das auch spannend, mit ihm über die Fragen, insbesondere mit Blick auf den globalen Süden zu schauen. Neue Nord-Süd-Politik, das ist ein Thema, das ihn umtreibt, das ihn interessiert und da will ich mal ein paar Fragen dazu stellen. Schauen wir jetzt aber erstmal nach Meseberg. Schloss Meseberg, ein Barockschloss, so etwa 70 Kilometer nördlich von Berlin, im 18. Jahrhundert gebaut, von Graf Hermann von Wartensleben. Das war lange eine Ruine, ist dann aufgebaut worden von einer privaten Stiftung, Messerschmidt-Stiftung, und dann 2004 für einen symbolischen Euro pro Jahr, glaube ich, als Miete an die Bundesregierung vermietet worden, die das als Gästehaus nutzt oder vielleicht nicht so wahnsinnig viel nutzt, aber eben immer wieder finden da diese Kabinettsklausuren statt. Im März gab es eine, jetzt wieder eine.
Die natürlich auch dieses Schloss Meseberg dann eben auch die Bilder liefert. Das muss man ja auch mal sehen, weil die gestern, wo die dann vor die Presse getreten sind, die drei Herren schreiten da vor dem Schloss dann in Richtung Presse. Das ist natürlich auch immer sehr eindrucksvoll und kann man natürlich schön nutzen. Aber ich habe mich dann auch mal gefragt, inwieweit spiegeln diese schönen Bilder die tatsächliche Stimmung wider. Aber da kommen wir ja auch noch mal zu sprechen.
Ich glaube, mittlerweile werden sogar die Bilder in Frage gestellt. Das hört man so, dass auch dieser Vertrag mit der Stiftung ausläuft und dass man sich fragt, ob das wirklich für diese sogenannte Fortschrittskoalition, für eine von Grünen und Sozialdemokraten geprägte Koalition, jetzt habe ich die FDP da bewusst rausgelassen, ob das der richtige Ort ist, um so in dem Maße zu repräsentieren. Denn das ist ja schon ein sehr feines Ambiente. Da wird ein guter Rotwein auf den Tisch gebracht, da wird fein gegessen und man sitzt da in diesem Schloss zusammen und verkauft dann die Politik ganz neu. Nach den Querelen, die man gehabt hat, und wir haben in den vergangenen vier, das war jetzt die fünfte Zusammenkunft in Meseberg, bei den vergangenen vier Klausuren eigentlich immer wieder erlebt, dass von diesem Geist von Meseberg, der da beschworen wurde, nicht viel geblieben ist und dass man sich sofort wieder wenige Wochen danach gestritten hat.
Also meine These ist ja sowieso, dass das vor allen Dingen eine Inszenierung ist, in der wir auch als Beobachter, als Medien eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ich finde, man hat das auch dieses Mal gesehen, das, was dann als Beschlüsse von Meseberg da zelebriert wurde, 10-Punkte-Programm, Einigung, auf das Wachstumschancengesetz. Das sind ja alles Dinge, die waren schon vorher erarbeitet. Dafür musste man nicht nach Meseberg gehen. Man hatte sich gestritten. Man ist vorher, letztes Wochenende, in Runden, die wir überhaupt nicht gesehen haben, zusammengekommen, um da die Einigungen zu machen. Wir können ja gleich nochmal auf das schauen, was da wirklich abgelaufen ist. Aber diese Klausuren, auch in ihrer ursprünglichen Anlage, waren ja etwas, wo Regierungen zusammenkommen sollten, um mal so abseits des Tagesgeschäfts, mal auf großer Flughöhe sich mit großen Themen der Zeit zu beschäftigen und eben gerade nicht zu hämmern und zu schrauben und an Details des Regierungshandels zu arbeiten.
Aber das, glaube ich, tatsächlich ist ein strukturelles Problem. Das haben wir auch mit G7, wenn ich mich richtig entsinne, 70er Jahre fing das mal ganz klein an, noch mit Kaminfeuer und eben nur die führenden Staats- und Regierungschefs der 7 Industrieländer. Und jetzt ist es ein Riesenapparat mit Tausenden von Journalisten geworden, die das auch begleiten. Also auf viel kleinerer Ebene sozusagen ist das in Meseberg auch, aber
nee, Entschuldigung, also, ich würde sagen, das ist also wirklich fast geradezu umgekehrt. Also die G7 fingen mal an als Kaminrunden. Man sitzt zusammen, schaut, dass man sich gut versteht, redet über die Grundzüge. Die G7 und auch die G20 sind eigentlich mehr und mehr zu wirklich operativen Formaten geworden, wo lange vorbereitet Beschlüsse gefasst werden, Agenden abgearbeitet werden und man drauf schaut, dass man da zusammen wirklich was voranbringt. Da gibt's ja auch kein anderes Format. Diese Meseberger Treffen hatten vielleicht mal die Funktion, wirklich eine Regierung auf der persönlichen Ebene zusammenzubringen, dass man sich gut kennenlernt, eben auch mal abends am Kamin sitzt. Und eben aber ansonsten eher so über ganz grundsätzliche Fragen spricht. Aber es wird genutzt jetzt faktisch, auch in der jetzigen Situation, wo wir wochenlang berichten, die Regierung funktioniert auf der operativen Ebene nicht gut, hat riesige Probleme. Und da wird es genutzt, um dann den Anschein zu erzeugen, bei so einem Treffen komme diese Regierung jetzt zusammen, beuge sich über die Probleme der Welt und über die internen Probleme und kommt dann raus und sagt, so, jetzt sind wir einen riesigen Schritt vorangekommen.
Indem man zum Beispiel ja die Kabinettssitzung, die immer Mittwoch stattfindet, dann eben auch nach Meseberg verlegt. Wir hatten ja, dieses Meseberger Treffen Dienstag, Mittwoch, Dienstag war dann abends die Zusammenkunft mit Gästen auch. Du kannst da was zu sagen. Man hat sich über die Probleme der Koalition unterhalten. Dann auch der gesellige Teil und am Mittwoch dann das Operative, wo man dann Beschlüsse mehr oder weniger abgenickt hat. Also die natürlich vorbereitet waren. Aber ich möchte noch ganz kurz, diese Anekdote habe ich schon oft erzählt. Sie wird auch immer wieder in den Zeitungen herausgeholt. Dieses Gesellige, diese Zusammenkunft, dieses Teambuilding, was ja auch sicherlich in so einer Regierung, vor allen Dingen, wenn sie frisch ist, kann man jetzt von der nicht mehr behaupten. Die haben sich ja, wie gesagt, auch schon oft genug da getroffen. Aber das spielt eine große Rolle. Und da war es eben diese Geschichte, was immer wieder erzählt wird. Geist von Meseberg als Vizekanzler hat Sigmar Gabriel von der SPD in einer ersten der Zusammenkünfte mit Angela Merkel, war das, glaube ich, dann den Himbeergeist beschworen und darauf verwiesen, dass man bis spät in die Nacht da zusammengesessen hatte. Und das soll jetzt auch wieder in ähnlicher Weise ja so stattgefunden haben. Da wurde erzählt, Christian Lindner sei mal rausgegangen, um eine Zigarre zu rauchen. Also solche Geschichtchen werden ja dann immer wieder erzählt. Aber ich kann mir ja schon auch vorstellen, dass das ja auch wichtig ist, auch gerade wenn man so im Clinch miteinander liegt, wie eben Lindner oder Lisa Paus gerade, dass man sich dann auch privat in diesem Rahmen Kaminfeuer so da mal zusammenhaut.
Also Stefan, ich finde, du bist da ein bisschen sehr streng in deinem Urteil mit der Inszenierung. Also natürlich ist es eine Inszenierung, aber ich denke schon auch im normalen Regierungsalltag, wann haben die schon mal Zeit, dass sie wirklich sich trotzdem abends mal, ich sag mal, verhältnismäßig zwanglos da versammeln und auch mal ein Glas Wein trinken. Also ich glaube auch, natürlich gibt es eben die Diskrepanz zwischen diesem Schloss, zwischen der Inszenierung und dem, was eben tatsächlich gerade in der Politik los ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, braucht auch Politik solche Orte, wo sie doch mal die Möglichkeit hat, in einem verhältnismäßig geschützten Raum, in einem zwangloseren Raum, sich dann auch auszutauschen. Also ich würde das jetzt nicht nur ganz irgendwie verdammen wollen und sagen, das ist nur Inszenierung und ansonsten steht schon alles fest, was da rauskommt.
Naja, ich will denen das gönnen und finde das auch gut, wenn eine Regierung sich zurückzieht und sich mit, wie sie das hier getan haben, mit KI-Experten und CEOs von IT-Unternehmen trifft, um zu gucken, was ist da eigentlich los in der Welt der Informationstechnologie und wie können wir das nutzen für Bürokratieabbau und Verwaltungsdigitalisierung. alles gegönnt. Ich nehme bloß wahr, selbst ein Teilnehmer dieser Kabinettsklausuren hat mal den Begriff der Politikvermeidung geprägt für diese Klausuren. Man klammert es geradezu aus. Und ich glaube, jetzt ist es eben tatsächlich benutzt worden, weil die Medien es mitspielen, weil sozusagen in dieser Situation, wo das total verkeilt wirkte, das ein willkommenes Instrument war, zu zeigen, so jetzt rauft sich die Regierung zusammen, jetzt verstehen sie sich mal richtig gut. Und ich würde nochmal sagen, das Problem dieser Regierung liegt ja nicht auf der persönlichen Ebene, dass Lindner und Habeck nicht gut miteinander reden könnten. Im Gegenteil, nach allem, was ich jedenfalls wahrnehme, beteuern die immer wieder, sie kommen sehr gut aus miteinander in diesem Kabinettskreis auf der Spitzenebene. Ich würde sagen, vielleicht kommen wir da mal zur Problemanalyse. Die Probleme dieser Koalition liegen hinter dem Kabinett, die liegen in den politischen Kräften, in den Parteien und besonders in den Fraktionen, wo sich nach den schweren Kompromissen, die allen abverlangt worden ist, in den letzten Wochen und Monaten ein Druck, eine Unzufriedenheit aufgebaut hat, die sich dann in solchen Vorgängen entladen hat, wie zunächst im Streit um das Heizungsgesetz und am Ende in der Blockade von Lisa Paus zum Wohlgefallen des linken Flügels ihrer Fraktion, des Lindner-Projekts Wachstumschancengesetz.
Ja, aber ich würde dir auch in einem Punkt widersprechen, dass die Medien gewissermaßen darauf reinfallen, auf diese Inszenierung, ja, so nach dem Motto, wir verstehen uns jetzt wieder gut, das sehen wir doch jetzt am Tag danach schon. Also diese Botschaft kommt ja überhaupt nicht an. Und das Regieren mit Schalldämpfer, was Olaf Scholz da so nett beschrieben hat, das funktioniert ja jetzt schon wieder nicht. Da hast du natürlich recht, da kommt die Kritik aus den Fraktionen, aus den Parteien, das erleben wir heute. Die Grünen treffen sich zur Vorstandsklausur in Nürnberg und da regt man sich direkt wieder auf über eine Ansage, die aus der FDP kam, wo nämlich gesagt wurde, Kindergrundsicherung, das ist die letzte große Sozialreform dieser Legislaturperiode. Und dann sagen die Grünen sofort, halt, aber nicht mit uns, wir wollen auch bei der Rente noch was machen. Stichwort Aktienrente, da ist noch einiges vereinbart, das müssen wir auch umsetzen. Und dann gibt es Zahlen von Lisa Paus heute zur Kindergrundsicherung, welche Beträge da zu erwarten sind. Dann sagt die FDP wieder, aus der Fraktion wohlgemerkt, da hast du recht, Stefan, das ist doch alles spekulativ. Also da wird dann der Streit ja jetzt schon fortgetragen, auch auf offener Bühne. Also von daher habe ich das auch nicht so erlebt, dass irgendwer geschrieben hätte, jetzt ist wieder alles gut und die haben sich vertragen.
Aber das wäre auch meine Ergänzung, wenn du dir mal den Pressespiegel anschaust. Also da ist das Stimmungsbild, würde ich sagen, eindeutig, dass jeder sagt, es gibt eine Diskrepanz zwischen diesen Bildern und der wahren Stimmung und auch dem Ergebnis jetzt von Meseberg. Also die Ampel bekommt im Augenblick so schlechte Noten, das schon seit Wochen. Und da hat auch die Inszenierung jetzt, wenn es denn so eine ist, nichts dran geändert. Also da fällt auch keiner drauf rein. Da können die noch so schöne Bilder produzieren. Also das, glaube ich, diese Rechnung geht nicht auf.
Sie ist, würde ich auch sagen, Stand jetzt nicht aufgegangen. Inszenierung oder nicht, lassen wir das mal stehen so, auch mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen. Aber nochmal die Frage, welche Bruchlinien zeigen sich da eigentlich jetzt in dieser Koalition? Ich würde mal sagen, gerade die Kindergrundsicherung, das war so ein interessanter Streit, weil er eben so tief in die unterschiedlichen Politikverständnisse, Staatsverständnisse der Akteure führt. Welche Rolle ist es eigentlich, welche Rolle hat der Staat dabei, Armut, Kinderarmut, Familienarmut zu bekämpfen, bis hin zur Frage der Problemanalyse. Wo liegt die Armut eigentlich? Christian Lindner, der sagt, das hat eben ganz stark was mit, gerade da, wo Kinderarmut zugenommen hat, mit Familien mit Migrationshintergrund zu tun. Da geht es um Sprachprobleme, Sprachbarrieren und da muss die eigentliche Förderung ansetzen. Also die Alternative Bildungsförderung, Schulförderung und so weiter, anstatt das grüne, das linkere Modell zu sagen, der Staat kommt und drückt den Familien Geld in die Hand.
Aber es geht tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen tiefer und ich finde, da hat der Finanzminister auch tatsächlich recht gehabt, mit Verweis auf den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen bei der Kindergrundsicherung die verschiedenen familienpolitischen Leistungen bündeln, also Kinderzuschlag, Kindergeld, Teilhabegesetz. Das soll alles zusammengefasst werden, weil eben das Problem ist, gerade beim Kinderzuschlag, dass der von vielen gar nicht abgerufen wird. Die Quote liegt bei 30-35%, obwohl eben sehr viel mehr Menschen darauf Anspruch hätten. Das will die Regierung, und das war eben Konsens innerhalb der Koalition, das soll geändert werden, das will man vereinfachen, dass eben auch mehr Menschen einfach diese Leistung in Anspruch nehmen. Da was drauf zu satteln, die Leistung auszuweiten, das ist eine Debatte, die, muss man wirklich sagen, haben vor allen Dingen haben sehr stark die Grünen gepusht, die natürlich auch die Sozialpolitik jetzt als neues Thema entdeckt haben, weil sie sich auch breiter aufstellen wollen. Also insofern hat das Lisa Paus vor allen Dingen befeuert, unterstützt sicherlich eben von Grünen, aber teilweise auch von SPD, wobei die dann eben ein bisschen stiller geworden ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber trotzdem, das war der Grundkonflikt, und da war natürlich der Finanzminister in einer, fand ich, schon auch stärkeren Rolle, weil er eben auf den Koalitionsvertrag verweisen konnte und natürlich auch verweisen konnte auf die angespannte Haushaltslage, die natürlich eben einfach eine deutliche Ausweitung der Leistung nicht hergibt. Plus, was du gesagt hast, Stefan, mit dem unterschiedlichen Staatsverständnis auch, dass man natürlich auch schon fragen muss, was hilft wirklich? Mehr Geld, was eher vielleicht so eine pauschalere Antwort ist jetzt gerade von SPD und Grünen, oder eben zu sagen, wir müssen woanders ansetzen, bei Bildung, bei Integration.
Ja, und der Streit ist mitnichten beigelegt, und diese Einigung über die Kindergrundsicherung ist keine wirkliche Einigung, würde ich sagen, weil natürlich jetzt auch das Gesetzgebungsverfahren ja weitergeht. Jetzt wird wieder darüber gestritten, ob diese 2,4 Milliarden, die für das erste Kindergrundsicherungsjahr im Jahr 2025 ja jetzt angesetzt sind, ob die wirklich reichen. Und Jörg, du hast es angedeutet, natürlich ist das auch ein Herzensthema, vor allen Dingen für linke Sozialdemokraten. Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, das fand ich ja bemerkenswert, hat sofort nach der Einigung im Frühstücksfernsehen gesagt, ja Moment, jetzt laufen die Beratungen im Bundestag und dann werden wir das eine oder andere an dem Gesetzentwurf, der ja noch gar nicht im Detail vorliegt, noch verändern. Sprich, er will eigentlich auch noch mehr Geld haben und mehr daraus holen. Und da können wir uns schon drauf gefasst machen, dass das jetzt munter weitergeht, gespielt auch aber über die Regierungsfraktionen. Und da nehme ich auch zunehmend Unruhe in der SPD wahr. Das erleben wir auch beim Industriestrompreis, dass man dem Kanzler versucht, ein bisschen Beine zu machen, mehr oder weniger abgesprochen möglicherweise, aber dass viele Sozialdemokraten sagen, wir sind nicht mehr wirklich wahrnehmbar in dieser Koalition. Die Umfragewerte für die Sozialdemokraten zeigen das ja auch. FDP und Grüne streiten sich, und da hatte man ja den Eindruck, Kindergrundsicherung ist ein reines grünes Projekt, das ist es mitnichten, und da versucht die SPD jetzt auch wieder sichtbarer zu werden, mit Konsequenzen sicherlich für das Erscheinungsbild der Koalition nach wie vor.
Frank, kannst du mal erklären trotzdem, weil das war eben auch mein Eindruck in dieser ganzen Debatte um die Kindergrundsicherung, da standen FDP und Grüne, also Lindner und Paus, standen im Scheinwerferlicht, und von der SPD, muss ich sagen, kam fast nichts. Sie waren abgetaucht, obwohl eben davor mal, aber das ist wirklich auch schon in meiner Wahrnehmung sehr lange her, es sehr wohl Stimmen gab, auch aus der SPD-Bundestagsfraktion, zu sagen, wir müssen da ordentlich draufsatteln. Also warum plötzlich diese Zurückhaltung, dieses fast ja unsichtbar machen?
Ja, es war ja sicherlich zunächst einmal dieser Paukenschlag auch von Lisa Paus nach der Sommerpause, die dann eben das Wachstumschancengesetz von Lindner blockiert hat. Womit sie auch Olaf Scholz völlig überrascht hatte. Damit hatte er auch nicht gerechnet. Und ich glaube, dann war so die Haltung bei den Sozialdemokraten, dass man abgewartet hat, was macht Scholz jetzt, wie reagiert darauf, dass man ihm da nicht in den Rücken fallen wollte. Das hat man dann versucht, nein, nicht in den Rücken fallen, ist übertrieben, aber mit dem Thema Industriestrompreis das zu forcieren, oder auch die Mietpreisdeckelung, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber bei der Kindergrundsicherung hat man, glaube ich, erstmal abwarten wollen, wie verhält sich der Kanzler. Und da hätte man sicherlich mehr Führung erwarten können. Dann ein klares Machtwort gegen die Familienministerin, die da doch überraschend, und das war ja völlig ungewöhnlich, normalerweise werden solche Dinge ja in Kabinettssitzungen, die sind von langer Hand vorbereitet, werden die mehr oder weniger abgesegnet, und dann war sie es und Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin, die gesagt haben, nein, wir lehnen das Wachstumschancengesetz ab, weil wir einen Hebel haben wollen, also jetzt mit meinen Worten, um mehr Geld für die Kindergrundsicherung bei Lindner rauszuholen.
Es gab dann die Einigung insbesondere Wachstumschancengesetz, ist gekommen. Lindner hat gesagt, na, die Verzögerung, die kam nur zu meinen Gunsten. Ich habe jetzt am Ende noch viel mehr Geld drin. Nämlich, wie viel sind es mehr?
1 Milliarde.
1 Milliarde Euro mehr. Lisa Paus hat in dem ganzen harten Ring 400 Millionen mehr bekommen für ihre Kindergrundsicherung. Hat der Lindner da richtig und gut gepokert und kommt am Ende mit viel mehr Geld in der Tasche aus dem ganzen Streit raus als Lisa Paus?
Also das glaube ich tatsächlich am Ende des Tages nicht, weil natürlich, wir hatten ja jetzt ja auch die Anhebung, die geplante nächstes Jahr mit dem Bürgergeld, das alles fließt dann auch ein. Wir haben eine Neuberechnung auch des Existenzminimums für bedürftige Familien. Das alles kommt ja und rechnet sich dann natürlich über die Jahre hoch. Also insofern muss man wirklich mal gucken, wo man jetzt rauskommt 2025, wenn diese Kindergrundsicherung dann auch starten will. Aber das sind natürlich Folgekosten, sage ich mal, mit denen hat auch der Finanzminister letztlich natürlich rechnen müssen. Das war, weil das sind auch Verfahren teilweise, wo man eben guckt, wie verändert sich die Inflation, was wird da berücksichtigt. Also das sind auch Stellschrauben, die kann er weniger beeinflussen. Aber was er eben tatsächlich verhindern konnte, war eben eine tatsächlich große Ausweitung der Leistungen, die jetzt nicht stattfindet. Also da hat er sich in jedem Fall durchgesetzt. Und ich glaube, das wird auch so gesehen. Also die Familienministerin geht, also auch in meiner Wahrnehmung, ist sie ganz klare Verliererin dieses Streits. Und ich finde, sie hat auch keine gute Strategie gefahren, weil sie fing ja mal an mit 12 Milliarden. Damals hat es dann inhaltlich gar nicht begründet. Hat dann, glaube ich, eher darauf gesetzt, dass die Sozialverbände natürlich auch sich hinter ihr scharren, dass da der Druck sozusagen wächst, der öffentliche, dem dann auch der Finanzminister klein beigibt. Also ich glaube, sie hat sich da einfach auch verrechnet und hat sich auch verrechnet mit diesem Auftritt mit dem Wachstumschancengesetz, wo ja auch, muss man sagen, sie ja auch den eigenen den Vizekanzler typiert hat, weil Robert Habeck hatte sich geeinigt mit Lindner, mit Scholz auf das Wachstumschancengesetz. Sie hat dann eben hier die Notbremse gezogen und hat damit natürlich auch ihren eigenen Wirtschaftsminister sozusagen aus der eigenen Partei vor die Füße, also gegen Schienbein getreten. Also insofern, ich finde eine doppelte Niederlage fast. Einerseits für die Grünen eine Schwächung, aber auch für sie selber, weil sie ihre Punkte letztlich nicht durchsetzen konnte.
Also Habeck hat ja auch seinen Unmut darüber öffentlich im ZDF-Interview, was glaube ich dann deutlich gemacht, ne? Dass er gesagt hat, wir versauen uns das immer wieder selbst. Genau. Wir erwecken immer wieder das Bild, als würde sich diese Koalition nur streiten und nichts auf den Weg bringen.
So, jetzt sollten wir über die 10 Punkte sprechen. Das ist das Erste, was da verkündet wurde, damit man demonstrieren kann. Es gibt Ergebnisse. Ich habe eben schon gesagt, nichts davon ist auf Meseberg entstanden. Das hatten die eigentlich alle schon vorher in der Tasche. Aber na gut, sie haben so getan, als sei das jetzt das Ergebnis der Kabinettsklausur. Und ich fand eigentlich nichts wirklich Überraschendes drin. Das war diese 10-Punkte-Liste, jedenfalls im Wesentlichen Sammelsurium, eine Zusammenstellung von dem, was die Bundesregierung ohnehin macht. Und im Mittelpunkt dann dieses Wachstumschancengesetz, das der Finanzminister eingebracht hatte und jetzt nochmal dank Lisa Paus anfetten konnte. Schauen wir da doch mal genau rein. Was ist da drin, insbesondere in diesem Wachstumschancengesetz? Was bringt es der Wirtschaft wirklich, die so vehement gerufen hat, die Regierung so unter Druck gesetzt hat, die so geklagt hat und gesagt hat, es muss jetzt wirklich was kommen?
Also man kann sagen, das ist ein Maßnahmenpaket, was vor allen Dingen eigentlich kleinere und mittlere Unternehmen entlasten soll, und zwar steuerlich. Also wir reden hier über sozusagen Steuermindereinnahmen. Es geht zum Beispiel um Investitionen in den Klimaschutz. Da werden dann 15% der Aufwendungen von Firmen bezuschusst. Das Ganze kostet ungefähr 400 Millionen Euro für den Staat. Dann können bewegliche Güter, wie zum Beispiel Maschinen, können schneller abgeschrieben werden beim Finanzamt. Da reden wir über 2 Milliarden Euro, was das an Mindereinnahmen bringt. Das gilt auch für Kosten bei Wohngebäuden. Das kam eben zum Beispiel neu dazu, dass man gesagt hat, man will der darbenden Wohnwirtschaft da auch, Bauwirtschaft auch ein bisschen helfen. Die Firmen können Verluste großzügiger mit Gewinnen verrechnen. Das ist natürlich, also sind ganz viele kleine Stellschrauben, 50 Maßnahmen, über die wir hier reden. Man will auch die Bürokratie ein bisschen abbauen, also Meldepflichten der Firmen sollen hier auch ausgesetzt werden. Aber man muss sagen, so wenn man sich auch die Reaktionen anschaut, dann hört man eigentlich eher, ja, ist eigentlich ein ganz netter Startschuss, aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht. Die Wirtschaft stagniert, die Energiekosten sind hoch, die Steuerlast im internationalen Vergleich, was die Unternehmenssteuern angeht, sind doch relativ hoch in Deutschland, sagt auch die OECD. Also insofern ist eigentlich die Reaktion von der Wirtschaft, ja, besser als nichts, aber so richtig, dass da jetzt ein Wachstumsimpuls entfaltet wird, auf den die Regierung ja eigentlich auch hofft und den man auch von ihr erwartet, das wird auch dieses Wachstumschancengesetz nicht entfesseln. Und da muss man auch sagen, das sagt auch selbst eigentlich der Finanzminister, sagt aber auch, mehr ist eben nicht möglich. Es gibt der Haushalt nicht her und wollen auch teilweise die Ampelpartner nicht.
Naja, aber dann verweisen ja alle drauf und auch der Bundeskanzler, das sehe ich schon voraus, wenn er morgen hier sitzt, wird darauf verweisen und sagen, also wir haben hier riesige Investitionen in Deutschland, Chipfabriken, und manche werden dann sagen, dafür hat die Regierung dann aber, du hast eben von ein paar hundert Millionen Beträgen gesprochen oder mal 2 Milliarden, dafür sind dann mal 10 Milliarden da, um diese Industrie, diese Großindustrieansiedlungen zu fördern. Und auch da stellt sich ja wieder die Frage, ob das dann nicht am Ende eine Schaufensterpolitik ist, die da sozusagen große Projekte zur Beruhigung macht, mit denen der Kanzler dann sagen kann, toll, schaut mal, wie hier alles nach Deutschland kommt, aber dem Motor der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand, der exportierenden Wirtschaft hilft das eigentlich nicht.
Ja, und da ist doch der entscheidende Punkt, wie man die gestiegenen Energiekosten jetzt für die Zeit, in der wir auf den Ausbau der erneuerbaren Energien warten müssen, und das läuft ja beileibe nicht in dem sogenannten Deutschland-Tempo, das Scholz da proklamiert hat, wie man diese Lücke dann überbrücken kann. Stichwort Industriestrompreis oder Senkung der Stromsteuer. Habeck hat das angestoßen, Lindner lehnt es ab. Von Scholz wissen wir nicht so richtig. Er steht dem skeptisch gegenüber. Die SPD-Fraktion sagt, wir brauchen das. Wir müssen auf 5 Jahre den Strompreis zumindest für energieintensive Betriebe Unternehmen auf 5 Cent pro Kilowattstunde begrenzen. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, wir müssen auch dem kleinen Bäcker helfen. Der leidet eben auch unter den gestiegenen Strompreisen. So, das ist doch, wenn ich das richtig wahrnehme, das zentrale Argument, was dann aus der Wirtschaft kommt. Wie wird das weitergehen? Also da muss sich doch diese Regierung jetzt auch zu verhalten, wenn wir das noch erleben. Warum will Scholz es nicht? Die EU steht möglicherweise da im Wege. Eine solche Subventionierung könnte abgelehnt werden aus Brüssel. Das muss man eigentlich auch sehen. Das wird wenig bedacht bei der ganzen Diskussion. Aber die Frage ist, ist es jetzt mit dem Wachstumschancengesetz getan oder die Debatte geht ja munter weiter?
Ja, zunächst ist es ja mal wirklich interessant, der Moment, wo die SPD auf einmal aus der Versenkung auftaucht. Und was ist da deine Wahrnehmung, Frank? Ist das geplant von denen? Ist das jetzt auch eine genau geplante, möglicherweise sogar abgesprochene Markierung von Dissensen, von Lebenszeichen, die den Kanzler, weil sie abgesprochen ist, nicht wirklich in Bedrängnis bringt? Oder kann da jetzt auch nochmal eine Bruchlinie auftauchen, die für den Kanzler und für diese Koalition wirklich gefährlich werden kann und die außer Kontrolle geraten kann?
Also ich hatte auch den Eindruck, dass Olaf Scholz auch ausloten will, wie weiter gehen kann, was da wirklich geht, weil die Ablehnung von Christian Lindner, von der FDP, die war ja von Anfang an vehement. Oder ob er eben nach anderen Wegen, Stichwort Stromsteuer, suchen muss. Aber abgesprochen war es sicherlich in dem Sinne, dass man seitens der Sozialdemokraten, wie ich eben schon sagte, versucht, die SPD wieder sichtbarer, wahrnehmbarer zu machen. Scholz steht jetzt öffentlich so da als der vorsichtige, taktierende, der das alles abwägen muss und sich um eine Entscheidung noch herumdrückt. Aber wenn man die Signale aus der Wirtschaft, der Industrie hört, dann haben wir doch diese Zeit eigentlich nicht. Da wird doch drauf gedrängt, schnell Klarheit zu bekommen, können wir da was erwarten vom Staat in Sachen Energiekosten oder nicht?
Also wir könnten natürlich jetzt einen ganzen Podcast über den Industriestrompreis allein machen, das gibt genug Stoff her. Also nur trotzdem so vielleicht so 3 Punkte, die wichtig sind. Also bei dem Industriestrompreis ist es tatsächlich so, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, eben SPD, Grüne und FDP, gehen die Frontlinie wirklich quer durch. Also man kann es wirklich nicht klar sagen, das ist richtig, das ist falsch. Du findest überall mannigfaltige Stimmen. Und wie gesagt, selbst die Wissenschaft, die Experten sind da total unterschiedlicher Einschätzung. Also insofern gibt es da keinen Königsweg. Es gibt viele Argumente dafür und dagegen, jetzt unabhängig davon. Wir haben eine Debatte über die Absenkung der Stromsteuer. Da muss man aber auch wissen, dass viele energieintensive Unternehmen müssen diese Stromsteuer gerade gar nicht bezahlen. Es gibt eine Sonderregelung, die läuft nächstes Jahr aus. Dann ist das wieder die Sachlage eine andere. Das heißt aber, wenn man jetzt die Stromsteuer senken würde, dann hätte die energieintensive Industrie davon überhaupt gar nichts erstmal. Das würde sie gar nicht weiterbringen. Und vielleicht noch ein letztes, auch dieser Industriestrompreis ist ja auch innerhalb der Wirtschaft hoch umstritten. Da gibt es eben auch viele, die sagen, wir brauchen das ganz dringend und die anderen sagen, wir werden benachteiligt, so geht es nicht. Und dann letzter Punkt vielleicht auch noch, und der ist trotzdem aber auch zentral. Das ist eine wahnsinnig teure Maßnahme und es gibt bis heute, das sagt zumindest der Finanzminister, und da hat er schon auch recht, es gibt keine plausible Antwort, wie man diese 20 bis 30 Milliarden Euro, wie man die mobilisieren kann. Also das ist sozusagen jetzt nur die von der fachlichen Seitenlinie nochmal der Hinweis, wie schwierig eben trotzdem einfach diese Debatte ist. Und ich, also meine Prognose, wir werden da keine schnelle Lösung kriegen, weil es eben auch wirklich sehr komplexes und es gibt eben gute Argumente, hüben wie drüben. Und natürlich, die FDP wird da, also meiner Einschätzung nach, ist da sehr vehement, wird sich da nicht überzeugen lassen, dass sie da klein beigibt.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den Stefan eben angesprochen hat, ob es sich da wirklich rechtfertigen lässt, dass man 10 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um einen Chiphersteller nach Deutschland zu holen, ob es da nicht gebotener wäre, die hier noch heimische Industrie davor zu bewahren, abzuwandern, Produktion ins Ausland zu verlegen und die 10 Milliarden lieber dafür auszugeben, weil du jetzt gerade von 20 bis 30 Milliarden gesprochen hast, Jörg.
Wobei es bei der Chipindustrie natürlich um ein hochgradig internationales Spiel geht. Da kommt dann hinzu das strategische Argument, Unabhängigkeit fördern, der Druck der Vereinigten Staaten, sich, was Chipherstellung von den asiatischen Produzenten unabhängiger zu machen. Also da sind die Argumente dann auch wiederum vielfältig. Da geht es nicht nur um Wirtschaftsförderung. Mein Eindruck ist, in der gesamten Gemengelage wird das den Kanzler in der Rolle des Mediators, des Vermittlers, des Kompromissbilders bestärken. Und das steht da natürlich aber wieder in einem Kontrast zu den Erwartungen, die du auch gerade ausgedrückt hast, Frank, nämlich nach einem Kanzler, der das tut, was er selber versprochen hat, nämlich Führung zeigen, Machtworte sprechen und so weiter. Und meine These ist ja immer, das kann ein Bundeskanzler gar nicht. Das war einer der Fehler von Olaf Scholz, dass überhaupt diese Erwartung zu erwecken, dass er jetzt wirklich anders als Angela Merkel da auftreten würde, als der Kanzler, der seiner Familienministerin sagt, so, das geht jetzt hier nicht, das toleriere ich nicht. Der ist genau in der gleichen Situation wie Angela Merkel, die er in vielem geradezu imitiert. Letztlich regiert er so weiter, Kompromisse schmieden, die unterschiedlichen Interessen zusammenbringen. Und diese unterschiedlichen Interessen fangen eben an einem Kabinettstisch mit drei verschiedenen Parteien an, wo er niemanden so düpieren kann, ohne also, die ganze Koalition aufs Spiel zu setzen.
Ja, das weiß ich nicht, würde ich anders sehen. Wir haben es zum einen erlebt, Richtlinienkompetenz im Streit um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Da hat ja Olaf Scholz mal ein Machtwort gesprochen. Und dass ein Kanzler das generell nicht kann, wenn wir an Gerhard Schröder denken, der hat es auch getan. Also der hat diverse Machtwörter gesprochen, der hat die Vertrauensfrage gestellt, der hat Neuwahlen 2005 angesetzt, ist dann gescheitert, aber er hat was gewagt. Er hat versucht, auch im Streit um die Agenda-Politik seine Fraktion, die eigene Fraktion in den Griff zu bekommen, hatte Peter Struck damals an der Seite. Da gab es viele Drohungen bis dahin, abtrünniger Abgeordnete, dass die einen sicheren Listenplatz nicht mehr bekommen würden. Also so kann man sicherlich auch anders Politik machen, ganz anders als Merkel und Scholz heute.
Ich glaube, es gibt aber einen entscheidenden Unterschied und das ist, wir haben eine Drei-Parteien-Koalition und keine Zwei-Parteien-Koalition mit wirklich ganz teilweise anderem Staatsverständnis. Und das ist das große Problem, glaube ich, wo man immer wieder landet, auch nur bei dem kleinstmöglichen Kompromiss, zum Beispiel jetzt beim Wachstumschancengesetz, diese 7 Milliarden, mehr war da auch nicht rauszuholen. Lindner würde gern die Unternehmen stärker entlasten, auch was die Steuerseite angeht, ist mit SPD partout nicht zu machen. Die wollen ja lieber dann eben die Reichen wieder besteuern. Da sagt die FDP natürlich, geht mit uns auch nicht. Also am Ende des Tages, und das wäre meine Analyse, dass ich den Eindruck habe, diese Ampel scheitert natürlich auch ein bisschen an den mangelnden Möglichkeiten, weil sie faktisch durch diese Konstellation gar nicht mehr Möglichkeiten hat.
Gebe ich dir völlig recht. Das muss man sicherlich so sehen. Die Machtverhältnisse sind ja nicht so klar, wie sie bei Gerhard Schröder, SPD und Grüne waren, Koch und Kellner, die ganze Geschichte, die wir damals erlebt haben. Also wir haben ja nie eine so schwache Regierungspartei in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt, wie jetzt die SPD. Und da kann eben Scholz dann auch gezwungenermaßen nicht immer den Lauten machen. Und eben das Problem, dass wir so divergierende Koalitionspartner haben wie FDP und Grüne, das haben wir, glaube ich, vorher ja auch noch nicht erlebt. Drei Partner, das macht die Sache schwieriger. Trotzdem versuche ich mir manchmal vorzustellen, wie Gerhard Schröder als Kanzler in dieser Ampel reagieren würde. Also ich will sagen, das ist sicherlich auch vom Naturell abhängig und von der Auffassung, wie man Politik macht und dass man dann auch in Buster-Manier die eigenen Leute mal versucht unter Druck zu setzen und sagt, jetzt machen wir das so, wie ich mir das vorstelle und wenn nicht, dann könnt ihr mich mal, dann war es das.
Ja, aber zur Veränderung dann im Vergleich zur Agenda-Zeit 2003, 2002, natürlich auch das politische Umfeld, Volksparteien, die gesehen haben, dass sie ihre Stellung vollkommen verlieren, dass sie wirklich in einem für sie existenziellen Maß zusammenschrumpfen und eine Bedrohung von außen auf das ganze Parteiensystem durch Populisten, durch die AfD, die im Moment die Profiteurin dieser ganzen Entwicklung, dieses ganzen Vertrauensverlust ist, der da auch stattfindet im Augenblick, das, glaube ich, setzt die Akteure auch nochmal, ja, vielleicht muss man sagen, unter Schrecken, aber jedenfalls führt ihnen vor Augen, dass sie da nicht nur mit einer Regierung im Augenblick zocken, sondern dass da ein ganzes politisches System letztlich auf dem Spiel steht.
Aber Stefan, wie ist denn dein Eindruck als Kanzlerbeobachter sozusagen? Also ich habe immer den Eindruck, der Scholz fühlt sich mit seiner Rolle ja doch irgendwie ganz wohl. Man hat jetzt nicht das Gefühl, er leidet da unglaublich drunter, was im Augenblick oder immer wieder für ein Tohuwabohu da in dieser Ampel herrscht. Und ich glaube, von diesem, also mein Eindruck ist so, von diesem Ausspruch, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Also ich glaube, das nimmt er für sich immer noch in Anspruch. Oder wie ist dein Eindruck?
Ja, ich glaube, dass sich da was verändert. Ich glaube, das galt bis zum Sommer, dass er tatsächlich so beflügelt war von der Erfahrung, dass es ihm gelungen ist, seine Partei aus einem Umfragetief, aus einer fast aussichtslosen Position ins Bundeskanzleramt zu führen. Und zwar durch sein Verhalten, indem er sich angeboten hat als Bundeskanzler. Und das ist ja erkennbar die Strategie des Kanzlers, seines wichtigsten Beraters und Mitstreiters, des Kanzleramtsministers Wolfgang Schmidt gewesen, der diese Kanzlerschaft ja schon als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium strategisch vorbereitet hat, als die Scholz-Kanzlerschaft. Und das ganze Kalkül war sozusagen, egal was diese Parteien machen, am Ende steht ein Bundeskanzler zur Wahl. Und die Chance, dass die Menschen dann am Ende eben sagen werden, naja, irgendwie hat er es ganz gut gemacht in einer turbulenten Welt, hat er uns, was den Krieg angeht, jedenfalls so geführt, dass wir nicht reingezogen worden sind. Der Krieg ist nicht nach Deutschland gekommen. Die Arbeitsplätze sind irgendwie noch da. Und eine richtig tolle Alternative gibt's auch nicht wirklich. Man stelle sich mal vor, ein Wahlkampf Merz gegen Scholz. Ich glaube, dann hat er sehr gute Chancen, dass er das bestehen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass sich das im Augenblick verändert. Solche Bemerkungen, wie wir sie jetzt auch von ihm gehört haben, der Appell, die Koalitionspartner müssten doch auch mal ihre Kommunikationsstrategien überdenken. Das Eingeständnis, was da alles nicht rund gelaufen ist, er kann das nicht mehr einfach weglächeln und schönreden. Das verändert, glaube ich, auch seinen Gemütszustand. Und ich glaube, dass da hier gegenüber im Kanzleramt jetzt nach dieser Sommerpause und vielleicht auch nach dieser Kabinettsklausur schon nochmal ein anderes Gefühl von Ernsthaftigkeit der Situation, vielleicht auch der Notwendigkeit, am Führungsverhalten nochmal was zu verändern, dass das da diskutiert wird im Augenblick.
Bin ich gespannt, ob das wirklich so kommt. Also ich fand es eigentlich gefährlich und bemerkenswert, wie Olaf Scholz auch umgegangen ist mit dem Aufstieg der AfD. Da hat er von der schlechte Laune Partei so sinngemäß gesprochen. und hat das eher so achselzuckend interpretiert. Das wird schon wieder bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Das ist ein vorübergehendes Phänomen und da kann man ja schwer drüber streiten, ob das wirklich so ist. Und da gibt es ja auch Forderungen, dass sich der Kanzler gerade in diesem Punkt mehr einschalten müsste oder auch der Bundespräsident eine große Rede halten müsste oder zu Demonstrationen aufrufen müsste. Also da vermissen viele doch eine mahnende Stimme. Also gerade in diesem Punkt, wo die Rechtspopulisten immer mehr an Gewicht gewinnen, auch weil es so unrund läuft mit dieser Koalition.
Ich glaube, ich finde das interessant, dass wenn man mit den Akteuren spricht, dass es eigentlich eine Einigkeit gibt, dass schon die Schwierigkeit dieser Koalition ganz maßgeblich mit dazu beiträgt, dass sich Menschen von Parteien abwenden, dass sie sich der AfD zuwenden, dass die schon alle ziemlich genau wissen, also eine stabil funktionierende Regierung, die weckt Vertrauen und da profitieren am Ende die Regierungsparteien davon. Trotzdem ist diese Regierung ja so aufgestellt, von Anfang an, dass die beiden Flügel, am deutlichsten zuerst die FDP, dann aber auch die Grünen, inzwischen sehr deutlich erkennbar, darauf gesetzt haben, dass sie am Ende davon leben müssen, dass sie sich gegen den anderen Flügel profilieren müssen. Und zwar auch, indem sie Rabatz machen, auch indem sie immer wieder Krach machen.
Und das werden sie jetzt wieder machen. Wir haben die Landtagswahlen in Hessen und Bayern vor uns. Dann werden alle wieder nervös werden. Und Nancy Faeser wird meiner Ansicht nach nicht Ministerpräsidentin werden in Hessen. Dann haben wir möglicherweise auch wieder mehr Unruhe als bei den Sozialdemokraten. Aber Hessen
ist ein interessantes Beispiel. Da sind die in eine Koalition gegangen. Ähnlich wie übrigens auch die Grünen und die FDP in der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Dass das ganze Motto war, geräuschlos schrauben und hämmern, keine Konflikte nach außen tragen. Da hat es kaum nach außen ausgetragene Konflikte gegeben und die Grundeinstellung war, wenn das gelingt, 4 oder in Ländern 5 Jahre zusammen gut regieren, dann einen pointierten Wahlkampf machen, da die eigenen Positionen rausstellen, dann profitieren am Ende alle davon. Und das ist in dieser Koalition hier in Berlin von Anfang an anders gewesen. Da gab es 2 Koalitionspartner, die FDP und, wie wir jetzt sehen, auch die Grünen, die immer gesagt haben, wir müssen sozusagen kämpfen, und zwar auch gegen die anderen kämpfen, um unser eigenes Profil zu schärfen und zu wahren. Und das ist ein gewagtes Spiel.
Ich würde gerne trotzdem nur eine Fußnote bemerken, und zwar, weil das so ein bisschen in dieser ganzen Debatte untergeht fast. Und ich meine, da hat der Kanzler Inszenierung hin, Inszenierung her, ja auch, finde ich, nicht ganz zu Unrecht im Meseberg verwiesen. Diese Regierung hat trotzdem einiges angeschoben. Also ich finde, wenn wir gucken, was die Erneuerbaren angeht, was den Klimaschutz angeht, auch wenn natürlich die Ziele wahrscheinlich gerissen werden, die man sich selber setzt, aber was trotzdem das Staatsbürgerschaftsrecht und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich viele Gesetze, die aber leider auch in dieser ganzen Debatte, in diesem ganzen Getöse so ein bisschen untergehen. Da ist die Ampel natürlich selber schuld, da brauchen wir gar kein Mitleid für sie zu haben. Aber ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben. Also es ist nicht so, dass die jetzt da nur sitzen und sich streiten, sondern sie arbeiten auch und sie liefern teilweise tatsächlich auch, aber verbocken es halt selber, weil sie das immer wieder schaffen durch so Nicklichkeiten wie jetzt eben Wachstumschancengesetz kontra Kindergrundsicherung, die eigene Arbeit einfach mies zu machen.
Ja, aber man muss natürlich auch sehen, beispielsweise beim Ausbau der Windenergie, da ist ja auch Olaf Scholz vor einigen Monaten, Anfang des Jahres, war es, glaube ich, ziemlich großspurig aufgetreten, was wir da alles machen müssen und wie sehr man da jetzt auch hinterherhängt. Und das natürlich auch der Bundesregierung, das bekommt man ja immer noch nicht so richtig in den Griff, obwohl man das über die Bundesgesetzgebung versucht, Knüppel zwischen die Beine geworfen werden durch die Bundesländer. Und dass eben auch in den Ländern in der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht wirklich vorankommt. Da gibt es große Unterschiede, wissen wir. Bayern steht ganz schlecht da, Schleswig-Holstein viel besser beispielsweise. Aber das wäre noch so ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, auch mit Blick auf das Wachstumschancengesetz. Da zeichnet sich nämlich jetzt auch schon ab, dass es da großen Widerstand aus den Ländern gibt. Andreas Bovenschulte von der SPD, Bürgermeister in Bremen ist der erste führende Sozialdemokrat, der schon gesagt hat, ich werde das Ding ablehnen. Es gibt Widerstand von den Kommunen, die sagen, dass das eben vor allen Dingen die Steuermindereinnahmen, die damit verbunden sind, zulasten der Kommunen gehen werden. Das wäre eine echte Hiobsbotschaft, hat Markus Lewe, der Städtetagspräsident, gestern gesagt. Also da deutet sich da auch wieder viel Konfliktstoff an.
Wobei ein kleiner Einwurf auch wirklich aus der sozusagen von der fachlichen Sicht. Ich glaube auch, dieses Gesetz wird im Vermittlungsausschuss landen. Davon ist wirklich fest auszugehen. Aber es sind natürlich auch die klassischen Verteilungskämpfe wieder. Wenn man mal schaut, absolut, wie sich die Steuereinnahmen entwickelt haben, stehen die Länder im Vergleich zum Bund deutlich besser da. Das ist und der Bund hat immer mehr Aufgaben übernommen, hat die Länder im Gegenzug auch finanziell, wenn sie was gemacht haben, auch entlastet. Also insofern ist es eigentlich auch, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Jeder hat natürlich auch nur den eigenen Vorgarten im Blick. Und wir werden diese Debatten bekommen, da bin ich mir auch sehr sicher. Und auch diesen wahrscheinlichen Vermittlungsausschuss. Aber man muss schon auch sehen, dass die Länder eigentlich finanziell deutlich besser dastehen als der Bund.
Trotzdem wird man dann wieder sagen, und das ist ja auch ein Punkt von Regierungskunst, es wird jetzt argumentiert, naja, der Lindner und der Scholz, die machen jetzt ihr Wachstumschancengesetz, ohne mit uns, mit den Kommunen, mit den Ländern überhaupt drüber gesprochen zu haben. Stichwort Kommunikationsstrategien. Also das muss man sich ja dann auch fragen. Und das wird ja als Erfolg dieser Regierung jetzt erstmal verkauft, auch gegenüber uns Journalisten in Meseberg. Muss man sich fragen, ob man das nicht geschickter hätte einfädeln können.
Ich glaube, diese Auseinandersetzungen werden jetzt die Landtagswahlkämpfe prägen, die wir jetzt im Herbst und dann im nächsten Jahr sehen werden. Und ich würde mal sagen, es ist auch klar, was dann die Auseinandersetzungen im Vorfeld der Bundestagswahl auszeichnen wird, nämlich die Erfahrung dann, die man bis dahin dann noch schärfer als jetzt machen wird, dass das eine Regierung ist, die mit leeren Kassen regiert. Es ist jetzt eben kein Geld mehr da. Christian Lindner hat das schon gesagt. Kindergrundsicherung war die letzte soziale Großreform. Wir sehen, dass da jetzt schon wieder die ersten Konflikte darüber aufbrechen. Ich würde mal sagen, wenn diese Koalition ihren Zusammenhalt nicht wirklich aufgeben will, dann wird das dabei bleiben. Lindner wird die Kassen nicht nochmal aufmachen und dann staut sich da eine Diskussion über die Schuldenbremse und über neue Staatsschulden auf, die den Bundestagswahlkampf prägen wird. Und vielleicht noch interessanter dann vorher auch die SPD. Da wird der Druck von der SPD kommen, Schuldenbremse aufgeben. Und die SPD wird vor der Frage stehen, ob sie mit diesem Kanzler da in sich geschlossen dann einen Wahlkampf um dieses Thema hinbekommen.
Zumal wenn dann die Wirtschaft, ich meine, wir haben im Augenblick Stagnation, das war jetzt auch im zweiten Quartal. Die Inflation ist ganz leicht zurückgegangen jetzt im letzten Monat, aber ist immer noch über 6%. Das heißt also, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weiter extrem schwierig. Ich denke mal, die Rufe jetzt auch gerade von der Industrie, Industriestrompreis haben wir vorhin diskutiert, das wird natürlich alles nicht leise werden. Und China schwächelt auch, Deutschland als Exportnation natürlich davon besonders betroffen. Also heißt nur, wenn sozusagen auch von der Seite der Druck noch weiter wächst, dann wird das natürlich auch diese ganze politische Debatte und dieses Streitpotenzial innerhalb der Ampel natürlich kräftig anheizen.
So, vielleicht lassen wir das mal so stehen jetzt. Und guck mal, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Dann vielleicht wieder mit internationalen Themen. Hörtipp, wir haben es ja gesagt, am Wochenende dann bei uns Sonntag 11.05 Uhr das Interview der Woche mit dem Bundeskanzler, das wir hier morgen Abend hier im Hauptstadtstudio aufzeichnen. So, dann sagen wir an der Stelle vielen Dank an unseren Redakteur Moritz Metz und an Ralf Seidler in der Technik und sagen nochmal den Hinweis, wir freuen uns immer über Anregungen, über Anmerkungen, Kritik, über Fragen, über Hinweise an unsere Telefonnummer, Voicemail, Text, Sprachnachrichten an 0160 913 07007 und natürlich wie immer an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.